Bibelauslegung, Kapitel 11. Die Ordnung des Gottesdienstes und die wahre Bedeutung des Abendmahls. Die Ordnung des Gottesdienstes und die wahre Bedeutung der heiligen Kommunion. Ist es nicht richtig, für einen wahren Heiligen nach dem Glaubensvorbild des Paulus zu leben? Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 1. Nach der Lehre der Bibel kann man sagen, dass es für einen wahren Heiligen richtig ist, dem Glaubensvorbild zu folgen, das der Apostel Paulus gezeigt hat. Dies liegt daran, dass Paulus nicht einfach nur ein Mensch war, der über Glaubenslehren sprach, sondern jemand, der durch sein eigenes Glaubensleben zeigte, wie der Weg der Evangeliumsverkündigung aussieht. Der Apostel Paulus selbst sprach ebenfalls so zu den Heiligen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 1 ermahnt er: Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Dieses Wort bedeutet nicht, Paulus selbst zu folgen, sondern nach dem Vorbild eines Lebens zu leben, das Christus nachfolgt, weil das Leben des Paulus ein Leben des Glaubens und der Hingabe an Christus war, konnte es den Heiligen zum Vorbild werden. Betrachtet man die Merkmale des Glaubens des Paulus, so treten mehrere wichtige Aspekte zutage. Erstens ist es ein Glaube, der die Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist in den Mittelpunkt des Glaubens stellt. Paulus machte die Verbreitung des Evangeliums zum Ziel seines Lebens und ergab sogar seine Rechte und seine Bequemlichkeit um der Verkündigung des Evangeliums willen auf. Zweitens ist es ein Glaube, der den Willen Gottes über sich selbst stellt. Paulus erachtete das Werk Gottes und die Errettung der Menschen für wichtiger als seinen eigenen Vorteil. Drittens ist es ein Glaube, der selbst inmitten von Nöten nicht wankt. Während er das Evangelium aus Wasser und Geist verkündigte, erlebte Paulus viele Schwierigkeiten und Verfolgungen, doch er gab seinen Auftrag nicht auf. Viertens ist es ein Glaube, der sich mit demütigem Herzen auf die Gerechtigkeit Gottes verlässt. Er rühmte sich nicht seiner eigenen Fähigkeiten und schrieb alles der Gnade Gottes zu. Der Zweck unserer Nachahmung des Paulus besteht jedoch nicht darin, die Person namens Paulus zu erheben, sondern an Jesus Christus zu glauben und ihm nachzufolgen, dem auch Paulus nachfolgte, und das Evangeliumswort der Wahrheit der Errettung zu lernen. Das Leben des Paulus war ein Vorbild, das zeigte, wie das Evangelium Jesu Christi im Leben eines Menschen sichtbar wird. Letztendlich glaubt ein wahrer Heiliger, dass der richtige Weg nicht einfach darin besteht, den Glauben nur durch theoretisches Wissen zu verstehen, sondern der Glaubenshaltung zu folgen, die Paulus gezeigt hat, das heißt einer Lebensausrichtung, die zentriert auf das Evangelium aus Wasser und Geist und für Gott gelebt wird. Dieses Glaubensleben führt letztendlich zu einem Leben in der Nachfolge Christi. Paulus beginnt mit der folgenden Ermahnung: Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Hierbei ist der Maßstab nicht Paulus als Individuum, sondern der Weg des Glaubens, der an das Evangelium der Wahrheit der Errettung glaubt, die Christus vollbracht hat. Der Jesus Christus, an den Paulus glaubt und dem er nachfolgt, ist derjenige, der die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf seinen eigenen Leib übertragen ließ, das Gericht für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und durch Tod und Auferstehung bestätigte, dass er selbst der Retter der Menschheit ist. Das gesamte Leben des Paulus war ein Leben der Selbsterniedrigung, um das Evangelium aus Wasser und Geist nicht zu verdunkeln oder zu verzerren, und er ist es, der uns aufgetragen hat, genau eine solche Glaubenshaltung nachzuahmen. Ist es nicht richtig, im Glauben zu leben und gemäß der von Gott festgelegten Ordnung sein Bestes zu geben? Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner eingedenk seid und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisset, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, des Weibes Haupt aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupte hat, entehrt sein Haupt. Jedes Weib aber, das betet oder weissagt mit unbedecktem Haupte, entehrt ihr Haupt, denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn ein Weib nicht bedeckt ist, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für ein Weib schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lass sie sich bedecken. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Das Weib aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib vom Manne. Denn der Mann wurde auch nicht um des Weibes willen geschaffen, sondern das Weib um des Mannes willen. Darum soll das Weib eine Macht auf dem Haupte haben, um der Engel willen. Dennoch ist weder das Weib ohne den Mann, noch der Mann ohne das Weib im Herrn. Denn gleich wie das Weib vom Manne ist, also ist auch der Mann durch das Weib, alles aber von Gott. Urteilet bei euch selbst, ist es anständig, dass ein Weib unbedeckt zu Gott bete? Oder lehrt euch nicht auch selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist? Wenn aber ein Weib langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist, wenn es aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 2 bis 16. Nach der Lehre der Bibel ist es überaus richtig, im Glauben zu leben und gemäß der von Gott festgelegten Ordnung sein Bestes zu geben. Dies liegt daran, dass Gott kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung ist, und er hat die Ordnung so eingerichtet, dass das menschliche Leben und die Gemeinschaft innerhalb des Willens Gottes richtig aufgebaut werden. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ebenso ermahnt er in Vers 40 desselben Kapitels, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Dieses Wort zeigt, dass die Gemeinschaft, die Gott nachfolgt, und das Glaubensleben innerhalb von Ordnung und Verantwortung geführt werden müssen. In der von Gott festgelegten Ordnung gibt es verschiedene Bereiche. Selbst innerhalb der Gemeinde gibt es Rollen und Ämter, die jedem Einzelnen anvertraut sind, und in der Familie sowie im Lebensumfeld gibt es Verantwortlichkeiten und Positionen, die von Gott zugelassen sind. Diese Ordnung dient nicht der Unterdrückung der Menschen, sondern ist eine Struktur, um die Gemeinschaft aufzubauen und einander zu helfen. Ebenso ist ein Leben, das innerhalb der von Gott festgelegten Ordnung geführt wird, ein Leben, das mit dem Glauben verbunden ist. Glaube ist nicht einfach nur ein Denken mit dem Verstand, sondern er zeigt sich als ein Leben, das an dem einem anvertrauten Platz treu gelebt wird, während man Gott und seinem Wort im Glauben vertraut. Daher ermahnt die Bibel jeden Menschen, an dem Ort, an den er berufen wurde, gemeinsam mit Gott zu leben. Für ein solches Leben sind mehrere wichtige Haltungen erforderlich. Erstens ist es ein Herz, das den Willen Gottes respektiert. Anstatt nur den eigenen Gedanken zu folgen, bedarf es einer Haltung, die die von Gott aufgestellten Prinzipien anerkennt. Zweitens ist es ein gläubiges Herz, das an dem anvertrauten Platz treu ist. Gott schaut darauf, wie sehr man an diesem Ort im vertrauenden Glauben lebt und nicht auf die Größe der Position eines Menschen. Drittens ist es eine Haltung, aus dem Glauben zu leben, der an Gott und das Evangeliumswort aus Wasser und Geist glaubt. Es ist ein Leben, das im Vertrauen auf Gottes Wort geführt wird, anstatt sich nur auf die eigene Kraft zu verlassen. Letztendlich ist der Glaube, der aus dem Glauben an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist lebt und gemäß der von Gott festgelegten Ordnung sein Bestes gibt, der Ausdruck eines Lebens, das Gott wohlgefällig ist. Ein solches Leben festigt nicht nur den Glauben des Einzelnen aufrichtig, sondern macht auch die Gemeinschaft gesund und wird zu einem Glauben, der es ermöglicht, dass sich der Wille Gottes im Leben erfüllt. Dieser Abschnitt wird oft missverstanden, doch sein Kern ist keine Frage der Kleidung oder kultureller Bräuche. Paulus spricht über Ordnung. Dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, des Weibes Haupt aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Diese Ordnung ist keine Hierarchie des inneren Wertes, sondern bezeichnet den Fluss der Errettung und die Struktur der Verantwortung. Betrachtet man dies durch die Linse des Evangeliums aus Wasser und Geist, So ist Gott der Urheber der Errettung, Jesus Christus ist derjenige, der die Errettung durch das Opfer der Taufe und des Kreuzes vollendet hat, und der Gläubige ist jemand, der dieses Evangeliumswort der Errettung empfängt und das Leben eines Zeugen führt. Gefahr entsteht, wenn diese Glaubensordnung unter dem Vorwand des Glaubens zerstört wird. Wird an diesem Punkt der Gott dargebrachte Gottesdienst zu einem Zeugnis für das Evangelium? Oder stellt er einen selbst zur Schau? Paulus wirft diese scharfe Frage auf, indem er sich der damaligen kulturellen Sprache des Tragens oder Nichttragens eines Schleiers bedient. Offenbart ihr Gottesdienst das Evangeliumswort aus Wasser und Geist oder stellen sie sich selbst zur Schau? Hielt die frühe Gemeinde jedes Mal das heilige Abendmahl ab, wenn sie sich versammelte? Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommet. Denn fürs Erste, wenn ihr als Versammlung zusammenkommet, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Orte zusammenkommet, so ist das nicht des Herrn Mahlessen, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämet die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem lobe ich nicht. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 17 bis 22. Es ist schwierig zu schlussfolgern, dass die frühe Gemeinde notwendigerweise bei jeder Zusammenkunft das heilige Abendmahl feierte. Doch es ist offensichtlich, dass das heilige Abendmahl in den Versammlungen der frühen Gemeinde sehr häufig praktiziert wurde. Betrachtet man das Neue Testament und die Aufzeichnungen der frühen Kirche, so können wir erkennen, dass das heilige Abendmahl einen wichtigen Teil in den Versammlungen der Heiligen einnahm. Erstens erklärt Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, das grundlegende Glaubensleben der frühen Gemeinde wie folgt: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Hier wird das Brechen des Brotes von vielen Theologen als Tischgemeinschaft verstanden, die das heilige Abendmahl einschließt. Es scheint, dass die Heiligen der frühen Gemeinde zusammenkamen, um zu essen und eine Zeit hatten, um des Abendmahls des Herrn zu gedenken. Ebenso gibt es in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 7 eine Aufzeichnung, die besagt: Am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Dieses Wort zeigt, dass die frühe Gemeinde das Brechen des Brotes, also das heilige Abendmahl, zu einem wichtigen Bestandteil des Gottesdienstes machte, wenn sie sich am Sonntag versammelte. Das heilige Abendmahl der frühen Gemeinde war jedoch nicht bloß ein formeller Akt, der wie in den heutigen Kirchen einfach innerhalb der Gottesdienstordnung praktiziert wurde. Zu jener Zeit wurde es oft zusammen mit einem Gemeinschaftsmahl, Agapemahl, eingenommen. Während die Heiligen gemeinsam aßen, teilten sie das heilige Abendmahl, das an den Tod des Herrn erinnerte. Im Laufe der Zeit traten jedoch verschiedene Probleme im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsmahl auf. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, tadelt Paulus, dass es Fälle gab, in denen einige Leute zuerst kamen und viel aßen, während andere hungerten. Daher betonte Paulus die Bedeutung des heiligen Abendmahls erneut und lehrte sie, den heiligen Sinn des Gedenkens an den Leib und das Blut des Herrn richtig zu bewahren. In der Geschichte nach der frühen Gemeinde variierte die Häufigkeit des heiligen Abendmahls von Kirche zu Kirche geringfügig. Einige Gemeinden praktizierten es jede Woche, andere wiederum einmal im Monat oder zu besonderen Anlässen. Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen: Erstens war das heilige Abendmahl ein sehr wichtiges Element in den Versammlungen der frühen Gemeinde. Zweitens ist es offensichtlich, dass das Brotbrechen häufig stattfand, wenn die Heiligen sich versammelten. Drittens schreibt die Bibel jedoch nicht eindeutig vor, dass bei jeder Zusammenkunft zwingend ein heiliges Abendmahl stattfand. Viertens wurde das heilige Abendmahl in der frühen Gemeinde oft zusammen mit einem Gemeinschaftsmahl eingenommen. Letztendlich war das heilige Abendmahl für die Heiligen der frühen Gemeinde kein einfaches Ritual, sondern ein gemeinschaftlicher Glaubensakt, der an die Taufe, den Tod und die Erlösung Jesu Christi erinnerte. Daher erachteten sie das Abendmahl des Herrn bei jedem Zusammenkommen neben dem Wort Gottes, der Gemeinschaft und dem Gebet als sehr wichtig. Paulus spricht ungewöhnlich scharf: Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommet. Der Grund dafür ist klar. Es liegt daran, dass es unter ihnen Parteiungen gibt, die Armen ausgegrenzt werden, die Reichen in Selbstzufriedenheit verfallen sind und das Abendmahl zu einem privaten Mahl verkommen ist. Dies ist kein einfaches Versagen der Etikette, es ist ein Gottesdienst, aus dem die Substanz des Evangeliums entwichen ist. Vor dem Evangelium aus Wasser und Geist waren alle Menschen gleichermaßen Sünder und es verkündigt, dass durch die Taufe Jesu die Sünden der Welt auf den Leib Jesu übertragen wurden und durch das Blut am Kreuz alle gleichermaßen erlöst wurden. Wenn es jedoch unter denjenigen, die in die Gemeinde kommen, Klassen und Diskriminierung gibt, wird dies zu einer Verleugnung des Evangeliumswortes selbst. Das Wesen des Abendmahls: kein ritueller Akt, sondern das Gedenken an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 23 bis 26. Paulus verkündigt das Abendmahl erneut mit feierlicher Autorität. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Das Abendmahl ist weder ein Ritual, um Sünden erneut abzuwaschen, noch ein Mittel, um neue Gnade zu erlangen. Es ist ein Beweis, der an die bereits vollständig vollbrachte Errettung erinnert und diese verkündigt. Das Brot symbolisiert den Leib Jesu, das heißt den Leib Jesu, auf den die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe übertragen wurden, und der Kelch spricht von dem am Kreuz vergossenen Blut, das heißt dem Blut, das dem Gericht über die Sünde Genüge tat. Das Wort »zu meinem Gedächtnis« ist ein Wort, das uns auffordert, das vollendete Evangelium aus Wasser und Geist niemals zu vergessen, sondern daran zu glauben. Wie Paulus erklärt: Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt, ist das Abendmahl seinem Wesen nach ein Akt der Anbetung, der das Evangeliumswort aus Wasser und Geist im Glauben verkündigt. Sollte bei der Feier des heiligen Abendmahls nicht derjenige, der isst, während er dessen Bedeutung ignoriert, so betrachtet werden, als ob er eine Sünde gegen den Herrn begeht? Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 27 bis 29. Nach den Lehren der Bibel kann eine leichtsinnige Teilnahme ohne das Erkennen der Bedeutung des heiligen Abendmahls als eine Sünde gegen den Herrn betrachtet werden. Der Apostel Paulus erklärt und warnt vor diesem Problem sehr streng. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 27, sagt Paulus Folgendes: Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Dieses Wort zeigt, dass das heilige Abendmahl keine einfache Mahlzeit oder ein religiöses Ritual ist, sondern ein heiliger Akt des Gedenkens an den Leib und das Blut Jesu Christi, das heißt an die Taufe und das Opfer des Herrn. Daher ist die Teilnahme bei gleichzeitiger Ignoranz oder Geringschätzung der Bedeutung dieses Glaubens kein einfacher Fehler, sondern kann eine Haltung sein, die das Opfer des Herrn geringschätzt. Ebenso ermahnt Paulus anschließend im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 28 bis 29 wie folgt: Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Was hierbei wichtig ist, ist das Herz des Glaubens, das sich selbst prüft. Das heilige Abendmahl ist kein Ort für eine formelle Teilnahme, sondern ein Ort, an dem man mit einem Herzen der Ehrfurcht im Glauben teilnehmen muss, indem man sich an die Gnade der Errettung und das Opfer erinnert, das der Herr vollbracht hat. In der frühen Gemeinde war das heilige Abendmahl keine einfache Zeremonie, sondern eine Zeit, in der die Heiligen zusammenkamen, um der Taufe des Herrn und seines Todes am Kreuz zu gedenken und die Bedeutung des Evangeliums aus Wasser und Geist neu zu bekräftigen. Daher sah Paulus es als ein sehr ernstes Problem an, dass das heilige Abendmahl innerhalb der Gemeinschaft leichtfertig behandelt wurde. Würdig am heiligen Abendmahl teilzunehmen, bedeutet nicht, dass man ein vollkommener Mensch werden muss, sondern es spricht von dem Glauben, teilzunehmen, indem man an jenes Evangeliumswort der Errettung glaubt und sich an das Evangeliumswort des Herrn erinnert. Wenn man mit einem demütigen Herzen vor Gott teilnimmt und auf sein Leben zurückblickt, wird das heilige Abendmahl zu einer kostbaren Zeit, um die Glaubensgemeinschaft aufzubauen. Letztendlich ist das Glaubensprinzip, von dem die Bibel spricht, klar. Das heilige Abendmahl ist keine einfache Formalität, sondern ein Ort, um sich an die Taufe Jesu Christi, das Opfer am Kreuz und die Erlösung von der Sünde zu erinnern und dafür zu danken. Daher ist es nicht richtig, dass jemand teilnimmt, während er die Bedeutung der Abendmahlsfeier ignoriert, und ein Gläubiger muss mit einem ehrfürchtigen Herzen, das an den Leib und das Blut des Herrn erinnert, am heiligen Abendmahl teilnehmen. Was bedeuten das Brot und der Wein während der Feier des heiligen Abendmahls? Bei der Feier des heiligen Abendmahls sprechen das Brot und der Wein vom Leib und Blut Jesu Christi und sind Zeichen, die uns an das vom Herrn vollbrachte Erlösungswerk erinnern. Jesus selbst erklärte dessen Bedeutung, während er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern teilte. Erstens bedeutet das Brot den Leib Jesu Christi. Jesus brach das Brot mit seinen Jüngern und sprach Folgendes: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Lukas, Kapitel 22, Vers 19. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 24. Dieses Wort bedeutet nicht, dass das Brot selbst buchstäblich zu seinem Leib wird, sondern es gedenkt durch das Brot des Werkes Jesu, der die auf seinen Leib übertragenen Sünden der Welt auf sich nahm und sie durch die von Johannes empfangene Taufe abwusch, um Sünder von der Sünde zu erretten. Während sie das Brot teilen, prägen sich die Heiligen die Tatsache in ihre Herzen ein, dass Jesus sich selbst für uns hingegeben hat. Als nächstes bedeutet der Wein das Blut Jesu Christi. Jesus gab den Kelch und sprach Folgendes: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Lukas, Kapitel 22, Vers 20. Das Blut Jesu weist auf das am Kreuz vergossene Blut hin, und wir müssen wissen, dass, weil der Preis für die Sünde des Menschen durch dieses Blut bezahlt wurde, eine Glaubensbeziehung hergestellt worden ist, um durch den Glauben neues Leben zu erlangen. Wir müssen den Glauben haben, der an die Tatsache glaubt, dass Gottes neuer Bund durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und den Preis seines Blutes in unseren Herzen aufgerichtet worden ist. Daher beinhalten das Brot und der Wein im heiligen Abendmahl drei wichtige Bedeutungen. Erstens gedenken das Werk der Übertragung der Sünden der Welt durch die Taufe Jesu Christi und das heilige Abendmahl der Tatsache, dass Jesus das Gericht über die Sünde am Kreuz auf sich nahm und uns die Errettung schenkte, indem er den Preis für das neue Leben mit seinem Blut bezahlte. Zweitens hat es die Bedeutung, den neuen Bund zu bestätigen. Es zeigt an, dass durch die Taufe Jesu und das Blut am Kreuz eine neue Bundesbeziehung zwischen Gott und den Menschen hergestellt worden ist. Drittens hat es die Bedeutung, die gemeinschaftliche Einheit der Heiligen darzustellen. Das Teilen eines Brotes zeigt die Tatsache, dass die Heiligen eine in Christus als eins verbundene Gemeinschaft sind. Der Apostel Paulus erklärt die Bedeutung des Heiligen Abendmahls im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26, ebenfalls so. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Letztendlich sind das Brot und der Wein im Heiligen Abendmahl keine einfache Speise, sondern Zeichen der Errettung, die uns an den Leib und das Blut Jesu Christi erinnern, das heißt an das Opfer und die Erlösung des Herrn. Durch diese Feier wird es für die Heiligen zu einer Gelegenheit, sich erneut an die Taufe, die der Herr von Johannes empfing, und an das Opfer am Kreuz zu erinnern. Das Brot des Heiligen Abendmahls dient dem Gedenken an das Fleisch Jesu. Das heißt, es dient dem Gedenken an die Tatsache, dass Jesus die Sünden der ganzen Welt auf sich übertragen ließ, indem er die Taufe von Johannes empfing. Dass das beim Heiligen Abendmahl verwendete Brot das Fleisch Jesu bedeutet, ist eindeutig das, was die Bibel sagt. Jesus brach beim letzten Abendmahl das Brot und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Lukas, Kapitel 22, Vers 19. Ebenso sprach Jesus in Johannes, Kapitel 6, von sich selbst als das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist, und sagte: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Johannes, Kapitel 6, Verse 51 bis 54. Diese Worte zeigen die Tatsache, dass der Leib Jesu mit dem Erlösungswerk für die Menschen verbunden ist. Im Neuen Testament kann die Tatsache, dass der Leib Jesu für die Menschen hingegeben wurde, als das Evangelium verstanden werden, das Jesu gesamtes Erlösungswerk vollendete, das heißt das Heilswerk, in dem er die von Johannes gespendete Taufe empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen und unsere Errettung durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung vollendete. Jesus empfing zu Beginn seines öffentlichen Dienstes die Taufe von Johannes, Matthäus, Kapitel 3, Verse 13 bis 17, und danach, indem er am Kreuz hing und zu Tode blutete, nahm er an unserer Stelle das Gericht für unsere Sünden auf sich und schenkte denen, die glauben, die Errettung der Wegnahme der Sünden. All dies war der vollendete Beweis des neuen Bundes, den Gott der Menschheit verheißen hatte. Daher ist das heilige Abendmahl ein Zeichen des Glaubens, das dieser Taufe und des Kreuzesdienstes Jesu gedenkt. Wenn man also das Brot des Abendmahls als den Leib Jesu versteht, bedeutet dies nicht einfach den physischen Leib, sondern wir müssen uns an die Taufe erinnern, die Jesus für uns von Johannes empfing. Das Abendmahl erklärt den Grund, warum wir des Dienstes der Taufe Jesu und des Dienstes am Kreuz gedenken müssen. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26, ebenfalls Folgendes: Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dieses Wort zeigt, dass das Abendmahl kein einfaches Ritual ist, sondern ein Akt des Erinnerns und Verkündigens des Erlösungsereignisses Jesu. Daher gedenkt das Brot des Abendmahls der Tatsache, dass die Sünden der Welt durch die Taufe Jesu übertragen wurden, und die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, erklärt den Grund für das Opfer Jesu am Kreuz. Das Ereignis, dass Jesus die von Johannes gespendete Taufe empfing, ist ein wichtiges Ereignis, das zeigt, dass Jesus das Gericht über die Sünde am Kreuz auf sich nehmen musste. Durch das Abendmahl können die Heiligen also zutiefst die Tatsache erkennen, dass Jesus uns, die wir glauben, durch die Taufe, die er von Johannes empfing, und das Opfer am Kreuz gerettet hat. Wir müssen wissen, dass der Dienst der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Opfer am Kreuz miteinander verbunden sind, und durch den Glauben müssen wir zu denjenigen werden, die auf ewig an den aus diesen beiden Achsen bestehenden Dienst Jesu glauben, sich daran erinnern und dessen gedenken. Paulus spricht eine strenge Warnung aus. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Hier bedeutet das Wort unwürdiglich keinen sündlosen Zustand oder moralische Vollkommenheit. Es bedeutet zu essen, ohne zu verstehen, ob die Sünden der Welt durch seine Taufe auf den Leib Jesu übergegangen sind, das Kreuz lediglich als ein einfaches religiöses Symbol zu akzeptieren oder sich dem Abendmahl aus Gewohnheit oder als leere Formalität zu nähern. Genau dies wird zur Sünde des Essens und Trinkens ohne Unterscheidung. Wäre es nicht richtig, am heiligen Abendmahl mit dem Glauben teilzunehmen, der an die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und an das kostbare Blut am Kreuz glaubt? Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen. Aber wenn wir uns selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 30 bis 32. Nach der Lehre der Bibel ist es für diejenigen, die am heiligen Abendmahl teilnehmen, richtig, mit dem Glauben teilzunehmen, der an den Erlösungsdienst Jesu Christi glaubt. Dies liegt daran, dass das heilige Abendmahl kein einfaches Ritual ist, sondern ein Ort, um sich an das von Jesus vollbrachte Erlösungswerk zu erinnern und es im Glauben anzunehmen. Jesus gab beim letzten Abendmahl das Brot und den Kelch und sprach Folgendes: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dieses tut zu meinem Gedächtnis, und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Lukas, Kapitel 22, Verse 19 bis 20. Diese Worte zeigen, dass das heilige Abendmahl eine Feier ist, um sich an das Erlösungsereignis zu erinnern, das Jesus für uns vollbracht hat. Somit ist das heilige Abendmahl nicht einfach ein Akt des Essens von Brot und Wein, sondern ein Glaubensakt, der im Glauben des Dienstes Jesu gedenkt. Der Erlösungsdienst Jesu begann mit dem Anfang seines öffentlichen Dienstes, das heißt mit dem Ereignis, die Taufe von Johannes zu empfangen, und wurde durch das am Kreuz vergossene Blut und die Auferstehung vollendet. Durch die Taufe wurde der öffentliche Dienst eröffnet, und durch den Tod am Kreuz wurde das Erlösungsereignis, das das Problem der Sünde der Menschheit vollständig löste, vollbracht. Genau das heilige Abendmahl ist der Ort, um sich an diesen gesamten Erlösungsdienst Jesu zu erinnern und ihn zu bekennen. Auch der Apostel Paulus gibt eine sehr wichtige Ermahnung bezüglich des heiligen Abendmahls. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 28, sagt er: Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Dies sagt uns, dass das heilige Abendmahl keine einfache formelle Teilnahme sein sollte, sondern dass man mit Glauben und einem ehrfürchtigen Herzen daran teilnehmen muss. Der Glaube, um am heiligen Abendmahl teilzunehmen, beruhte auf dem Dienst des Retters, der uns erkennen lässt, dass Jesus unsere Sünden durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf seinen Leib übertragen ließ, das Gericht für die Sünde am Kreuz auf sich nahm, sein eigenes Blut vergoss, um den Preis für unsere Sünden an unserer Stelle zu bezahlen, und uns die Errettung schenkte. Wann immer wir die Abendmahlsfeier durchführen, müssen wir zu denjenigen werden, die die Wichtigkeit des Dienstes Jesu kennen und mit einem im Herzen glaubenden Glauben an der Abendmahlsfeier teilnehmen, um dadurch geistliche Segnungen zu empfangen. Die Heiligen müssen eine Zeit haben, um sich durch das Brot und den Kelch erneut an das Opfer und die Erlösung des Herrn zu erinnern und ihren erretteten Glauben zu erneuern. Daher ist es angemessen, dass man am heiligen Abendmahl mit dem Glauben teilnimmt, der an den Erlösungsdienst Jesu Christi glaubt und so zu denjenigen wird, die dem Herrn die Ehre geben. Für eine Person, die an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist glaubt, kann man sagen, dass die richtige Haltung darin besteht, sich an die Taufe des Herrn und das Opfer am Kreuz zu erinnern und durch den Glauben zu denjenigen zu werden, die dem Herrn die Ehre geben, indem sie an die Gerechtigkeit des Herrn glauben. Paulus stellt fest: Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Er fügt sogleich hinzu: Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher ist angemessene Züchtigung kein Mittel, um die Errettung aufzuheben, sondern ein Mittel der Gnade, um diejenigen, die vom Weg abgekommen sind, zum Evangelium aus Wasser und Geist zurückzuführen. Fazit: Das heilige Abendmahl, das geteilt wird, während man aufeinander wartet. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommet, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommet. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 33 bis 34. Paulus schließt mit einer sehr praktischen Ermahnung: Wartet aufeinander. Nutzt die Versammlung nicht dazu, euren persönlichen Hunger zu stillen. Nehmt das heilige Abendmahl nicht auf die leichte Schulter, denn das heilige Abendmahl ist der Beweis für eine Gemeinschaft, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist vereint ist. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, fragt uns heute: Ist Ihr Gottesdienst und Ihre Teilnahme am heiligen Abendmahl ein Ort, um sich an das bereits vollendete Evangeliumswort aus Wasser und Geist zu erinnern, oder ist es bloß ein religiöses Ritual ohne Substanz?